worum es geht, um diesen Persönlichkeitstest. Ich habe den kennengelernt vor, naja, fast einem Jahr, als ich in Südafrika war, zu einer Fortbildung bei einer Gemeinde. Und dort wurde dieser Test mit allen Mitarbeitern gemacht. Und weil ich da eben in einer Fortbildung war, habe ich diesen Test auch gemacht. Und zuerst einfach nur, wie ihr das wohl auch gemacht habt, die Fragen ausgefüllt und mir gedacht, mal gespannt, was dabei rauskommt. Und der Test selbst ist ein ganz, ist also kein christlicher, speziell christlicher Test, sondern ist ein ganz säkularer Test. Ist ein Test, der sehr verbreitet ist, vor allem in der Geschäftswelt, in der Businesswelt. Und nicht unbedingt nur jetzt auf geistliche Themen oder sowas rausläuft. Und als ich den Test, das Testergebnis dann zurückbekommen habe und so ein bisschen mich mit dem Ergebnis beschäftigt hat, habe ich gedacht, na gut, manches trifft zu, vieles trifft zu sogar, aber manches trifft auch nicht unbedingt so zu. Und im Laufe der Zeit habe ich dann mich mit diesem Test ein bisschen mehr befasst und mich auch mit Leuten unterhalten, die gewisse Aufgaben in der Gemeinde, aber auch im normalen Berufsleben übernommen haben. Und festgestellt, dass die Persönlichkeit, die sie haben, oft sich widerspiegelt in der Art und Weise, wie sie ihren Beruf machen oder sogar was für einen Beruf sie ergreifen, was für Aufgaben ihnen Spaß machen, was ihnen liegt und was ihnen nicht so liegt. Und so habe ich im Laufe der Zeit einfach mehr und mehr diesen Test schätzen gelernt und ihn als ein echtes Hilfsmittel kennengelernt, das jedem Einzelnen verstehen lassen kann, was für eine Persönlichkeit er hat, wo er steht und einfach auch Zusammenarbeit besser gestaltet. Das Leiterteam dieser Gemeinde, wo ich dort in Südafrika war, das waren so 25 Hauptleiter und wenn wir in der großen Gruppe waren, dann waren das auch so 40, wie wir es jetzt sind. Und jeder dieser Leiter hatte also diesen Test gemacht und als ich die einzelnen Leute dann so ein bisschen näher kennenlernte, habe ich gesehen, der eine hat so einen Charakter und da war der eine, das war so ein Pastor, das war so ein richtiger Leader-Typ. Und als ich ihn dann mal gefragt habe, hey, was für eine Persönlichkeit hast du denn bei dem Test als Ergebnis rausbekommen? Dann hat er mir gesagt, ich bin also ein ENTJ. Und dann habe ich gemerkt, ah, das ist also dieser Typ. Und habe im Laufe der Zeit festgestellt, dass ich bestimmte Aufgaben, bestimmte Arten auch einen Job zu machen, auch ein Stück weit in diesem Typ widerspiegelt. Mir hat es vor allem gezeigt, wie ich tick, wie ich als Mensch tick, wie ich in meinem Job tick, was mich motiviert, was mich auch nicht motiviert. Ich habe, bevor ich nach Südafrika bin, in der Gemeinde als Co-Pastor 3 Jahre gearbeitet, dort vor allem so Bibelschularbeit gemacht und das letzte Jahr einfach ein bisschen Schwierigkeiten bekommen, was so Management und Strukturen angeht und Planen. Und mich so am Anfang versucht unterzuordnen, wie man das ja christlich auch immer machen soll. Aber in meinem Herzen hat irgendwie was ständig rumort. Weil ich gemerkt habe, da werden bestimmte Dinge nicht durchdacht, da geht es nicht irgendwie richtig vorwärts. Und wenn wir unsere ältesten Sitzungen haben, dann wurde das von Punkt 1 zu Punkt 5 zu Punkt 3 zu Punkt 1 zurückgeredet. Und für mich hat da jede Struktur gefehlt. Und mich hat es schier verrückt gemacht. Und als ich diesen Test gemacht habe, habe ich plötzlich verstanden, warum ich Wert lege auf gewisse Sachen und warum andere eben nicht so Wert legen auf gewisse Sachen. Die Leiterin, mit der ich damals zusammengearbeitet habe in dieser Gemeinde, die ist von ihrem Typ her genau das Gegenteil von dem, was ich bin. Und da hat sich bei mir plötzlich einfach erhellt, warum habe ich in bestimmten Bereichen Schwierigkeiten gehabt. Wir neigen als Christen, vor allem wenn wir im kirchlichen Rahmen sind, oft dazu zu sagen, hey, da steckt der Teufel dahinter. Und jetzt müssen wir beten. Und wir müssen noch mehr beten. Und da ist ja auch oft wirklich was dran. Aber vieles an Konflikten, an Auseinandersetzungen, lässt sich damit beheben, dass wir uns Gedanken machen, was ist unsere Persönlichkeit? Wie sind wir gestrickt? Was läuft auf der rein menschlichen Ebene? Was läuft auf der Ebene von Kommunikation falsch? Wo stehen Erwartungen im Raum, die nicht ausgesprochen werden, aber aufgrund von einer gewissen Persönlichkeit, auch einem gewissen Hintergrund, einfach ja, in den Raum gestellt werden? Und der andere versteht das aber gar nicht so. Und das als Einstieg, so hat mir der Test einfach geholfen, zu verstehen, wie tick ich, wie tickt jemand anders und vor allem Zusammenarbeit, sei das jetzt in meinem Fall im Rahmen einer Gemeindeleitung, als eine Ergänzung zu verstehen. Jemanden, der anders ist, nicht als Angriff zuerst zu verstehen, sondern als jemand zu verstehen, der auf das gleiche Ziel raus will, aber vielleicht eine ganz andere Herangehensweise an ein gewisses Problem hat. Und zu erkennen, dass wir einander brauchen. Und das ist so ein bisschen meine Intention auch mit der ganzen Einheit heute Abend. Dass ich mir wünsche, dass das, was bei euch rüberkommt, jetzt nicht irgendeine Schublade ist, in die ihr reingepackt seid durch das Ergebnis von so einem Test, sondern dass ihr euch besser versteht, dass ihr besser versteht, wie tickt ihr als Menschen, dass ihr auch andere besser versteht und dass ihr vor allem im Umgang miteinander besser umgehen könnt. Und ich denke, dass das gerade so wichtig ist für jede Art von Leitung. Du wirst als Leiter mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten, mit ganz unterschiedlichen Charakteren und ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und es ist gut, wenn du ein gewisses Gefühl hast für die Persönlichkeit des anderen. Wo steht er? Was hat er für Gaben? Was hat er für Stärken? Was motiviert dein Gegenüber? Und was demotiviert ihn? Was sind Punkte, wo er frustriert ist? Und was sind Punkte, wo er total defrustriert ist? Ich möchte, bevor ich zu dem eigentlichen Persönlichkeitsprofil komme, ganz kurz was zu dem biblischen Hintergrund dieser ganzen Sache sagen. Dass ihr das so ein bisschen einordnen könnt. Es ist, wie gesagt, ein säkularer Test. Der ist basiert auf der Psychologie von Jung und wurde 1940, glaube ich, zum ersten Mal ausgearbeitet. Und ist heute einer der weltweit verbreitetsten Instrumente zur Persönlichkeitsanalyse. Allein, der ist sehr stark verbreitet im englischsprachigen Bereich, also kommt mehr aus Amerika, ist in Deutschland eigentlich erst so richtig populär seit 2-3 Jahren. Und der wird vor allem in der Geschäftswelt benutzt, aber auch ja, in sämtlichen anderen Bereichen. Ich weiß nicht, was für andere Arten von Tests ihr vielleicht kennt. Der in christlichen Kreisen sehr bekannte Test ist der DISC-Test. Vielleicht haben den auch einige von euch schon gemacht. Jeder Test hat seine Vor- und seine Nachteile. Ich habe auch beide Tests gemacht und habe von dem Test eigentlich mehr profitiert, weil das Ergebnis differenzierter ist. Ja? Und von daher haben wir jetzt bei uns auch in der Gemeinde diesen Test angewandt. Wir haben mit dem ganzen Leiterkreis diesen Test gemacht letztes Jahr und den dann auch besprochen. Einige von euch, die in Leitungs- und Mitarbeiterfunktionen sind, haben den auch zum Teil schon dann mitgemacht und die Besprechungen auch gemacht und haben selber erkannt, dass uns auch das als Gemeinde geholfen hat, Teamarbeit zu verbessern und zu verstärken. Aber es ist wichtig, dass wir so ein bisschen einen biblischen Hintergrund haben und jetzt nicht einfach was nur Säkulares übernehmen, sondern das so ein bisschen gut einordnen können. Um das biblische Menschenbild zu zeichnen, gehen wir ganz kurz zurück mal zur Schöpfungsgeschichte. Gott schafft den Menschen nach seinem Bild. Das lesen wir in 1. Mose 1, 26. Und wenn wir uns eine Bibelstelle im Neuen Testament angucken, und zwar 1. Thessalonicher 5, Vers 23, dann sehen wir, dass der Mensch aus drei Teilen besteht, wie auch immer die zusammengesetzt sind. Und zwar ist es 1. Thessalonicher 5, 23, der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus unser Herr kommt. Das sind mal ganz grundsätzlich gesehen drei Teile, aus denen der Mensch besteht. Der Mensch hat also einen Geist, er hat eine Seele und einen Körper. Die Frage ist, was ist jetzt was von diesen Teilen? Ganz grob gesagt steht der Geist für den Teil des Menschen, der direkt Kontakt zu Gott aufnimmt. Der Teil des Menschen, der unmittelbar in Beziehung zu Gott tritt. Deswegen ist bei einem Menschen, der nicht versöhnt ist mit Gott, der Geist tot. Ja, und deswegen spricht die Bibel auch davon, dass der Geist des Menschen nach dem Sündenfall dass der Mensch nach dem Sündenfall keine Möglichkeit mehr hatte, Kontakt zu Gott aufzunehmen, weil ein Graben war zwischen ihm und Gott. Und das spiegelt sich zuerst auf der geistigen Ebene ab. Das heißt, mit dem Geist nimmt der Mensch Kontakt zu Gott auf, er betet Gott an, das ist auch sein Gewissen ist damit drin und die Intuition. Also all das, wo wir nicht mit unserem Verstand erklären, erfassen können, aber intuitiv von unserem Bauch, möchte ich mal sagen, aus gesehen, ein gewisses Gespür oder ein Gefühl haben. Der Geist des Menschen wird, wenn ein Mensch Sündenvergebung empfängt und wiedergeboren wird, praktisch wieder zum Leben geweckt und ist dadurch in der Lage, Kontakt mit Gott aufzunehmen. So viel mal zum Geist. Die Seele des Menschen setzt sich zusammen aus dem Willen, den Gefühlen und den Gedanken. Sie umschließt die Persönlichkeit des Menschen. Die Seele ist eigentlich das, was den Menschen als solchen ausmacht. Ja? Der Dennis ist der Dennis, weil er für uns äußerlich gesehen jetzt ein bestimmtes äußeres Auftreten hat, aber als Person ist der Dennis, weil er eine bestimmte Gedankenwelt hat, die dem Dennis zu eigen ist, Gefühle zu eigen hat, die ihm zu eigen sind und auch einen bestimmten Willen hat, bestimmte Hobbys hat, bestimmte Vorlieben hat, bestimmte Abneigungen hat und das ist alles etwas, was dem seelischen Bereich angehört. Der Körper ist der irdische, sterbliche Teil unseres Menschen. Das sind die drei Teile, von denen die Bibel spricht, dass sie den Menschen formen und bilden. Gott will, dass wir vom Geist her beherrscht sind. Ihr kennt die Stelle aus Hebräer 4, Vers 12, wo von dem Wort Gottes gesprochen wird, das trennt zwischen Geist und Seele. Denn das Wort Gottes ist lebendig, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark und so weiter. Gott will, dass der Mensch, so wie er ihn geschaffen hat, vom Geist her beherrscht wird. Dass der Geist die Leitung im Menschen hat. Dass der Mensch ausgerichtet ist auf Gott, dass der Mensch in seinem Alltag anbetet, Gott sieht, tut, was Gott ihm sagt und von daher seinen Willen und seine Gefühle und seine Gedanken geprägt werden. Dass nicht in erster Linie unsere Umwelt uns bestimmt, sondern dass unser Geist uns bestimmt. Und wiederum die Seele dann den Körper sozusagen Befehle gibt. Das ist jetzt ein ganz einfaches, plattes Schema. Aber so stellt sich Gott den Menschen vor. Durch den Sündenfall ist diese Reihenfolge verdreht worden. Was bei einem Menschen, der nicht erlöst ist, an oberster Stelle steht, ist entweder die Seele oder der Körper. Ein Mensch ist bestimmt von seinen Gefühlen, von seinen Gedanken, von seinem Willen und macht, besonders in unserer lustorientierten Gesellschaft, einfach das, was ihm Spaß macht. Ja? Und damit steht die Seele an erster Stelle. Oder eben sogar, dass der Körper an erster Stelle steht und der Mensch nur noch für das lebt, was er sieht, isst, schläft und so weiter. Diese Ordnung, die Gott geschaffen hat, die ist jetzt so in den ersten Jahrhunderten nach Jesus, ist die etwas verzerrt worden. Und zwar durch die griechische Philosophie. Die griechische Philosophie hat eine grundsätzliche Trennung, Zweiteilung zwischen dem geistlichen Bereich und dem irdischen Bereich, dem Sichtbaren. Und sie sagt, das, was wesentlich und was wichtig ist, ist das, was oben im Geistlichen ist, im Fiktiven. Und deswegen hat die griechische Philosophie, die dann auch das Christentum beeinflusst hat, gesagt, als Christen ist es nicht so entscheidend, dass wir auf unsere Seele und auf unseren Körper achten, sondern es ist wichtig, dass wir auf unseren Geist achten. Unser Geist muss mit Gott in Kontakt sein und unser Geist muss in Ordnung sein. Und aus diesem ganzen Denken heraus kommt dann die Strömung im Christentum, die sehr stark mit dem Mönchstum verknüpft ist, die sehr stark mit dem Asketum verbunden ist, also diesem ganzen sich kasteien und irgendwelche christlichen Übungen machen. Da kommt auch ganz stark dieses Armutsdenken her. Eine Abneigung und eine Abkehr gegenüber dem Irdischen, gegenüber dem Seelischen. Wir stellen das heutzutage noch sehr stark fest, auch in kirchlichen Kreisen, wenn Leute emotional sind. Dann wird dem Emotionalen schnell etwas Negatives beigemessen. Wir sind ja hier, wir wollen auf dem Teppich bleiben und so weiter. Ich glaube, Gott hat seine Ordnung, dass der Mensch vom Geist beherrscht sein soll. Aber Gott hat der Seele seinen vollen Platz gegeben und will nicht, dass die Seele unterdrückt ist, eingeengt ist oder irgendwie im Zaum gehalten wird. Das ist das, was Christentum so lange geprägt hat. Ein verklemmtes, ein eingeengtes Menschsein, was mit dem, was hier auf der Erde passiert, nicht viel zu tun hat. Man hat Leute vertröstet auf diesseits, man hat Leute vertröstet auf den Himmel, aber es hat nicht mehr viel mit dem Menschsein als sich zu tun. Die griechische Philosophie hat das Christentum beeinflusst und eine Abkehr gegenüber dem Seelischen und Körperlichen geschaffen. Das hat Gott aber nie so gewollt. Gott befürwortet unsere Gefühle und unseren Leib und will, dass wir sie unter der Herrschaft des Geistes voll ausleben. Deswegen ist es wichtig, seine Seele und seinen Körper zu kennen und zu berücksichtigen. Was wir heute in dieser Einheit machen werden, wir werden uns ausschließlich auf den Bereich des Seelischen beschränken. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Christen unsere Seele kennen. Dass wir wissen, wie ist unsere Seele gestrickt. Ja? Jeder von uns hat ein bisschen kennt seinen Körper, er weiß, was sein Körper braucht, er weiß, wie sein Körper funktioniert. Jeder von uns pflegt seinen Körper. Wir stehen morgens auf, ja, und normalerweise waschen wir uns. Ich habe heute Morgen verpennt gehabt und musste in einer halben Stunde hier in Karlsruhe sein. Ich habe nur noch Zeit gehabt für Wasser ins Gesicht und Deo. Ja. Aber wir kennen unseren Körper, wir pflegen ihn, wir kümmern uns um ihn. Wir essen normalerweise jeden Tag regelmäßig, wenn wir nicht gerade fasten. Ja? Und so ist es wichtig, dass wir auch unsere Seele kennen. Dass wir wissen, was ist meine Seelenstruktur, was sind Dinge, die mir liegen. Wir haben oft ein gewisses Gefühl für sowas. Und was meine Absicht heute Abend ist, euch ein bisschen Anhaltspunkte zu geben, wie seid ihr als Menschen gestrickt? Und Gott will, dass wir Ja zu dem sagen. Gott will, dass wir uns verstehen, annehmen, so wie wir sind, und dass wir uns einbringen, so wie wir sind. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, wenn ich feststelle, ich habe gewisse Schwächen oder gewisse Fehler, dass ich sage, na gut, ich bin halt jetzt so ein Typ, ich habe halt die und die Defizite, fertig ab. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir verstehen, was für Gaben und was für natürliche Schwächen haben wir. Ja? Jemand kann besser malen als der andere. Der eine kann besser reden als der andere. Der nächste kann besser mit Menschen umgehen als der andere. Ich habe mich in dem gemeindlichen Umfeld, wo ich vorher war, so oft verglichen mit dieser Leiterin, unter der ich stand. Und das war jemand, die konnte so gut auf Menschen zugehen und so gut mit Menschen umgehen. Jeder, der irgendwie in ihrer Nähe war, der hat so das Gefühl gehabt, er ist die beliebteste Person bei ihr. Und es war schön. Und ich habe das nie hingekriegt. Ich habe das nie hingekriegt, Leuten so ein Gefühl zu geben. Und immer mich versucht. Und wenn man dann auch so denkt, Mann, ich muss mich noch mehr verleugnen und ich muss noch mehr so sein wie sie und ich muss noch mehr alles ablegen, was mir Spaß macht und noch mehr alles ablegen, was mir Spaß macht. Und irgendwann macht alles gar keinen Spaß mehr. Und es hat mir so geholfen zu verstehen, dass ich eben anders gestrickt bin. Ja? Und dass es mir wirklich passieren kann, ich komme in einen Raum rein, wo viele Leute sind und ich sehe niemand und höre niemand. Nicht, weil ich jetzt auf irgendjemand böse bin, sondern weil ich irgendwo oft in meiner inneren Welt lebe. Und mir hilft es zu verstehen, dass ich mich nicht mit anderen vergleichen muss. Mir hilft es aber auch zu sehen, dass ich achten muss auf Schwächen, die ich habe. Dass ich gewisse Sachen einfach von vornherein mir durch den Kopf gehen lassen muss und planen muss. Dass ich eben nicht in die Fettnäpfchen oder sowas tappe. Und das ist mein Anliegen mit dem Ganzen heute Abend, dass wir eine Hilfe bekommen, mit unseren Gaben und mit unseren Schwächen besser umzugehen. Wir sehen in der Bibel, wie Menschen mit einer unterschiedlichen Persönlichkeit von Gott auf unterschiedliche Art gebraucht werden. Wenn ihr zum Beispiel euch die Bibel anseht, ich greife da mal den Paulus und den Petrus raus. Die Petrusbriefe und die Paulusbriefe. Ihr könnt die jetzt linguistisch, sprachlich untersuchen. Und ihr werdet feststellen, ein Paulus hat einen ganz anderen Rede- und einen ganz anderen Sprachstil als ein Petrus. Der Paulus baut Schachtelsätze, der Paulus argumentiert logisch, der Paulus ist sehr theologisch und sehr theoretisch. Der Petrus ist gerade einfach raus aus dem, was ihm auf dem Herzen liegt. Die beiden haben sich auch nicht unbedingt immer so gut verstanden. Und trotzdem hat Gott sie gebraucht. Und Schriften, die sie geschrieben haben, inspiriert, sodass wir sie heute in der Bibel haben. Und das hat was mit der Persönlichkeit von den beiden zu tun. Ja? Der Paulus war als Typ ganz anders als der Petrus. Es gibt sogar in Amerika, die Amerikaner, die machen ja immer so verrückte Sachen, so Versuche, diese 16 Typen, die bei diesem Test, den wir hier gemacht haben, rausgekommen sind, auf biblische Figuren irgendwie zu übertragen. Ja. Was für eine Persönlichkeit hat Jesus gehabt? Wir wollen doch alle so werden wie Jesus. Wichtig ist, dass wir ein Stück weit verstehen, Gott gebraucht Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. Sie stehen voll unter dem Dampf des Heiligen Geistes, voll unter der Power des Heiligen Geistes und trotzdem sind sie unterschiedlich. Ja? Und das wünsche ich mir, dass das heute Abend so ein bisschen rüberkommt. Das MBTI, Persönlichkeitsprofil, soll uns eine Hilfe sein, unsere Persönlichkeit besser zu verstehen. Wir wollen die Ergebnisse nicht benutzen, um uns und andere in eine Schublade zu stecken, sondern um effektiver Gott dienen zu können. Das ist mein Anliegen, dass das heute Abend rüberkommt. Nicht, dass jetzt das Bewusstsein dafür da ist, die Ina ist eine ENTP, genau. Und alles, was sie jetzt richtig macht, sie ist halt eine ENTP und das andere ist halt nicht so ihr Ding. Sondern dass wir uns besser verstehen, andere besser verstehen und dass es dazu beiträgt, dass wir Gott effektiver dienen können. Okay, so viel mal zum biblischen Menschenbild. Nochmal ein paar ergänzende Sprüche oder Ratschläge. Da gibt es diese Aussage, wer andere kennt, ist gelehrt, wer sich selbst kennt, ist weise. Ja, und diese Weisheit wollen wir uns heute Abend ein Stück weit mehr aneignen. In Sprüche 27 ist die Schriftstelle, wie Wasser ein Spiegel ist für das Gesicht, so ist das Herz ein Spiegel für den Menschen. Wie Wasser ein Spiegel ist für das Gesicht, so ist das Herz ein Spiegel für den Menschen. Und ich will euch heute Abend so ein bisschen einen Spiegel vorhalten, auch wenn der wie im Altertum nicht ganz so glatt und so gut ist wie unsere Spiegel heute, sondern da sind Knitter drin. Ihr werdet feststellen, das Ergebnis, was der Test gebracht hat, wird nicht euch als Persönlichkeit widerspiegeln, aber es gibt euch eine ungefähre Vorstellung, wo liegen Gaben, wo liegen Stärken, wo liegen Schwächen. Ich wünsche mir, dass heute Abend rüberkommt, dass ihr erkennt, wo liegen eure Gaben, Fähigkeiten, Stärken und Schwächen, dass ihr mehr Verständnis bekommt für euch selbst. Was sind eure Vorlieben? Warum habt ihr diese Vorlieben und warum habt ihr andere Dinge, die euch eben nicht so Spaß machen? Ein besseres Verständnis auch für die persönliche Beziehung zu Gott bekommt. Auch da, denke ich, trägt der Test dazu bei, die Beziehung zu Gott auch auf eine ganz neue Art und Weise zu verstehen. Was ist etwas, was motiviert euch, persönliche Beziehung zu Gott zu bauen? Bei dem einen ist es vielleicht das sture Bibellesen, ein Buch nach dem anderen, ein Kapitel nach dem anderen. Bei dem anderen ist das vielleicht eine CD hören und dabei einfach nur in einem Sessel zu sitzen. Bei dem nächsten ist es vielleicht in einer Gruppe von Menschen zu sein und über Gott zu reden. Und ich denke auch, dass dieser Persönlichkeitstest da hilfreiche Aufschlüsse geben kann, wie könnt ihr eure Beziehung zu Gott besser bauen. dass ihr mehr Einfühlungsvermögen und Toleranz anderen gegenüber bekommt. Ja, wenn euch der andere auf den Keks geht und nervt, dass ihr euch mal fragt, vielleicht hat er eine ganz andere Herangehensweise an dieses Thema. Vielleicht sieht er die Dinge ganz anders. Vielleicht legt er auf ganz andere Sachen Wert als du. Und die Frage ist, wie könnt ihr da zusammenkommen und zusammenarbeiten? Und deswegen schließlich und letztlich, dass es zu einer besseren und effizienteren Kommunikation und Teamarbeit beiträgt. Gut, so viel mal als Einstieg zum Test. Der Test basiert auf 4 Grundfragen, die ich euch heute mal stellen will. Und zwar die erste dieser Fragen ist die Frage, wie lädst du deine Energie auf? Wie lädst du deine Batterien auf? Woher bekommst du Energie? Vielleicht ein bisschen breiter ausgedrückt sogar. Was sind Dinge, die dir Spaß machen? Wo du aufgehst drin? Wo du dich motiviert siehst? Wo du dich investierst? Und andererseits, was sind Dinge, die dir vielleicht schwerfallen? Wo du merkst, das kostet mich Kraft. Das zieht mir Energie. Da komme ich nach einer Zeit raus und sage mir, jetzt muss ich erstmal abschalten. Und ich möchte das heute Abend mal so machen, dass wir uns in Gruppen von 4 Leuten, gerade so wie ihr sitzt, jeweils so 3 bis 5 Minuten Zeit nehmen und dass ihr mal über diese erste Frage jetzt einfach ein bisschen euch austauscht. Was ist das, was dir Energie gibt, wo du Spaß hast dabei, wo du motiviert bist, oder was ist das, was dir eher schwerfällt, wo du merkst, das kostet mir Kraft. Wenn ihr euch einfach so selbstständig findet in so 4er, 3er, 4er, 5er Gruppen und euch einfach mal über diese erste Frage ein bisschen austauscht. Kurzes Feedback von euch. Was einfach mal so ein 2, 3, 4 Stimmen. Was kam denn so? Stille, Stille. Okay, kommunizieren mit Leuten, ja? Ja, Steffi? Reden mit einer guten Freundin.
Stille im Kopf.
Stille?
Also Sinne.
Ja.
Im Wort.
Im Wort.
Sinne.
Sinne?
So, über das Wort. Ja.
Okay.
Ja.
Sinne und über das Wort.
In der Ruhe.
Ruhe.
Stille.
Okay. Ihr seht, es gibt grundsätzlich 2 Spannungsbögen. Es gibt einen Spannungsbogen, 2 Extreme. Das eine ist die sogenannte Extraversion und das andere ist die Introversion. Die extrovertierten Leute sind Leute, die lieben Aktivitäten, Erlebnisse, Menschen und Dinge. Sie sind normalerweise aktive, ausdrucksstarke, gesellige Menschen, die an vielen Dingen interessiert sind. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind Menschen, die ihre Neigung eher haben in persönlichen Dingen, die nach außen hin oft eher zurückhaltend auftreten und die ein nach außen hin eher beschränktes Interesse zeigen oder auch eine nach innen gerichtete Interaktion. Wichtig ist, dass jeder Mensch beide Seiten in sich trägt. Ja? Nur die eine Seite ist in der Regel stärker ausgeprägt als die andere Seite. Der Test das Ergebnis des Tests, das ihr jetzt bekommen habt, hat euch leider nicht Prozente angegeben. Wir konnten bis Ende des Jahres noch einen Test kostenlos im Internet anbieten, wo du Prozente gesehen hast bei diesen Fragen. Du hast also gesehen, du bist zum Beispiel 7% extrovertiert und 40% introvertiert. Ja, da siehst du also diesen Spannungsbogen, der in dir drin ist. Was heißt das jetzt? Ich möchte ganz kurz diese beiden Gesichter sozusagen skizzieren. Jeder, der seine Energie auflädt im Umgang mit Menschen, im Umgang mit Dingen, ist ein sogenannter extrovertierter Mensch. Und die Eigenschaft von den Leuten ist in der Regel, sie gehen schnell auf Fremde zu. Das sind Leute, die eine Vielfalt von Interessen, Beziehungen und neuen Begegnungen haben. Das sind Leute, die haben sehr viel Energie im Umgang mit Menschen und neuen Situationen. Das sind Leute, die lernen durch lautes Denken. Das sind Leute, die sind oft leicht abgelenkt, weil sie nach außen orientiert sind. Ja, wenn irgendwas Neues kommt, widmen sie sich dem Neuen. Ich stelle es zum Beispiel sehr stark bei Uwe fest. Uwe ist ein ganz extrem extrovertierter Mensch. Ich habe die Prozente nicht im Kopf, aber er ist vielleicht 5% introvertiert und 60-70% extrovertiert gewesen. Und wenn jemand zu Uwe kam ins Büro, wir haben ja jetzt zum Glück Büros, wo jeder sein einzelnes Büro hat, aber wenn jemand in unsere Räume kam, dann war Uwe sofort parat. Bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich bin meinen Sachen gewidmet und es tut mir unheimlich schwer fallen, mich Leuten Aufmerksamkeit zu schenken, wenn ich konzentriert an der Sache arbeite. Der Uwe, der kann sein E-Mail schreiben und 5 Minuten mal schnell irgendwo ein Gespräch führen und dann das E-Mail fertig machen. Das sind auch Leute, die in der Regel auch initiativ sind. Ja? Schnell, hey, das ist eine gute Sache, das machen wir. Auch das laute Denken ist eine wichtige Sache, dass wir das uns so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und merken, introvertierte Leute als Gegensatz sind Leute, die lassen sich eher 3-4 Mal eine Sache durch den Kopf gehen und kommen zu einer Schlussfolgerung und sagen, das ist meine Meinung, Punkt. Ein Extrovertierter kann dir vor einer Stunde was gesagt haben, was er jetzt plötzlich irgendwie wieder ändert. Und du denkst dir, ja, sag mal, der weiß ja gar nicht, was er will. Ja? Und es ist wichtig, dass wir verstehen, wie ticken wir. Introvertierte Leute, ihr kriegt die ganzen Unterlagen. Introvertierte Leute sind Leute, die sind mehr ausgerichtet oder beziehen Energie aus privaten Zeiten. Das macht ihnen mehr Spaß. Das sind Leute, die leben eher in ihrer eigenen Welt. Die sind nicht fixiert auf das Äußere, sondern die sind fixiert auf Ideen, Theorien, irgendwas, was sie nach innen beschäftigt, und das Äußere spielt für sie nicht so eine große Rolle. Sie bevorzugen ein direktes Gegenüber in der Kommunikation und in Beziehungen. Wenn du zum Beispiel einen Introvertierten hast, der am Freitagabend irgendwo in eine Party kommt, dann wird der in der Regel sich irgendwo außen an den Tisch setzen und sich jemanden suchen, der auch da eher so am Rande ist und wird versuchen, ein Gespräch ein direktes Gespräch zu führen. Ein klassisch Extrovertierter, der wird sich in die Menge stürzen und den Ball an sich reißen. Ja? Er hat Energie im Umgang mit speziellen Ideen. Ja? Der ist sehr fokussiert. Eine Sache und die zieht er voll durch. Und da gibt es kein Rechts, kein Links, kein Vorwärts und Rückwärts. Hier wird nur an dieser Sache gearbeitet. Er ist nach außen hin eher ruhig und still. Und er ergreift Initiative, wenn ihm was sehr wichtig ist. Sonst kann er Sachen oft so ein bisschen vor sich hin plätschern lassen. Ein Beispiel, Unterschied zwischen Extrovertiertem und Introvertiertem. Ein klassisch extrovertierter Mensch ist jemand, der am Freitagabend nach einer anstrengenden, langen Woche sich sagt, hey, heute Abend muss ich mich mit irgendwelchen Freunden treffen oder irgendwo hingehen und irgendwas groß machen. Ein introvertierter Typ, der wird nach einem anstrengenden Wochenende sagen, jetzt muss ich erstmal die Beine hochlegen, zur Ruhe kommen, zu Hause sein, vielleicht ein Buch lesen, vielleicht einen Film gucken, aber nicht in einer großen Runde, sondern der wird es eher im kleinen Rahmen machen. Das sind so einfach grob diese zwei Aspekte. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ergebnis, was ihr habt, euch so ein bisschen widerspiegelt. Versteht es, wie gesagt, als zwei Pole, von denen ihr irgendwo eine Mischung habt, aber in der Regel tendiert ihr zu einem dieser Pole. Kommen wir zur zweiten Frage. Die zweite Frage beschäftigt sich mit deiner Wahrnehmung. Wie nehmen Sie die Wirklichkeit wahr? Welche Art von Informationen speicherst du ab? Und was behältst du? Wie gibst du Informationen weiter? Denk mal an eine Hochzeit. Du gehst zu einer Hochzeit und kommst von der Hochzeit zurück und jemand fragt dich, wie war die Hochzeit? Was sagst du dem? Ja, oder du warst auf einem Seminar. Wie redest du über das, was du erlebt hast? Was ist dir wichtig? Was ist dir nicht so wichtig? Worauf achtest du? Habt ihr so ein bisschen die Frage verstanden, worum es geht? Das soll die zweite Frage sein. Unterhaltet euch nochmal in den Gruppen, in denen ihr gerade wart, über diesen Fragepunkt. Was ist bei dir da der Fall? Gut. Lasst uns wieder zum Thema. Auch hier nochmal, was kam so in der Runde? Kurze Statements. Was wird wahrgenommen? Zum Beispiel im Fall von einer Hochzeit oder so. Ja, Steffi? Okay. Details und Gefühlsebene. Okay. Familienverhältnisse, ja? Darin? Die Atmosphäre. Ja? Ja? Okay. Sonst noch irgendwie ein Statement? Ihr seht, bei dieser Frage gibt es auch wieder so zwei Pole. Der eine Pol ist der sogenannte Sensing-Pol und der andere Pol ist der Pol der Intuition. Das sind sinnlich orientierte Menschen. Und das sind intuitiv gepolte Menschen. Ich möchte versuchen, diese beiden Wahrnehmungspole ein bisschen zu skizzieren. Der sinnlich orientierte Mensch, der ist vor allem auf Geräusche und Gerüche und all die sinnlichen Details der Gegenwart ausgerichtet. Er kategorisiert, organisiert und speichert diese Informationen des Jetzt und Hier ab. Seine Wahrnehmung ist auf die Realität ausgerichtet. Sinnlich orientierte Menschen nehmen vor allem Fakten, Details und real erfahrbare Dinge ihrer Umwelt wahr. Sie sind in der Regel praktisch und nehmen Dinge wörtlich, vertrauen ihrem Erfahrungsschatz und haben einen gesunden Menschenverstand. Sinnliche Menschen kommunizieren eher auf direkte Art und Weise, während intuitive Menschen eher auf kreative Weise kommunizieren. Das sind jetzt mal diese sinnlich orientierten Menschen. Ja? Sie sind auf Fakten ausgerichtet, sie sind auf Details ausgerichtet, sie sind auf das, was du mit den fünf Sinnen erfassen kannst, ausgerichtet. Die intuitiven Menschen dagegen sind Menschen, die Informationen sammeln und verstehen und versuchen, dahinter allgemeine Muster, Schemen oder Prinzipien zu sehen. Sie rechnen mit Möglichkeiten, einschließlich damit, in die Zukunft zu sehen und die Zukunft vorzuprogrammieren. Ich höre da schon ein lautes Nicken und Amen sozusagen. Intuitiv gepolte Menschen sind in der Regel eher an den Zusammenhängen und Beziehungen von Fakten und an den Bedeutungen und Möglichkeiten interessiert, als an der reinen Information. Intuitive Menschen sind in der Regel einfallsreich, kreativ, fantasievoll und theoretisch und vertrauen ihrer Ahnung und ihrem Gefühl mehr als ihrem natürlich gesunden Menschenverstand. Das sind so mal diese beiden Pole. Ja? Der sinnlich orientierte Mensch ist der Mensch, der auf Fakten ausgerichtet ist, auf Details ausgerichtet ist. Der intuitiv gepolte Mensch ist der Mensch, der so mehr auf das Theoretische ausgerichtet ist. Mehr so auf die Schemen und Prinzipien, die hinter Sachen stehen. Jeder Mensch hat, wie gesagt, wiederum beide Aspekte in sich. Nur in der Regel ist das eine eben stärker ausgepolt als das andere. Und auch hier wollen wir mal uns so ein paar Aspekte anschauen. Was nehmen Sie wahr? Wie ist deine Wahrnehmung gepolt? Bei sinnlich orientierten Menschen. Sinnlich orientierte Menschen, sie sind praktisch und nehmen das wahr, was du mit deinem gesunden Menschenverstand sehen kannst. Ja? Sie sind detailorientiert. Das sind Leute, die beschäftigen sich gerne mit kleinen Dingen. Mit kleinen Aufgaben. Das sind Leute, die sind erfahrungsbezogen. Sowohl was ihren Lebensstil angeht, sie wollen Erfahrungen machen, als auch was ihre Entscheidungen angeht. Sie treffen Entscheidungen aufgrund von Erfahrungen, die sie haben. Ob was gut oder schlecht ist. Das sind Menschen, die geben dir sehr klare und konkrete Informationen. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, das sind die Schritte, die du gehen musst. Das sind Menschen, die achten auf Genauigkeit und Praktikabilität. Kann man das machen, kann man das nicht machen? Das sind Menschen, die sind realistisch, sie sehen, was da ist und sie achten auf das, was du mit den 5 Sinnen wahrnehmen kannst. Die intuitiven Menschen sind der andere Pol. Das sind Menschen, die sind fantasievoll. Denen ist nicht unbedingt wichtig, ob da eine Erfahrung schon da war, denen ist nicht wichtig, ob sowas schon gibt, sondern die haben eine Idee. Und die ist irgendwo geboren und da haben sie eine Vorstellung, eine Fantasie und das lässt sich irgendwie machen. Ich weiß zwar nicht wie, die wissen nicht Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Die sehen Muster, Zusammenhänge und den Kontext. Ja, die sind nicht so sehr an Details interessiert, sondern die sind daran interessiert, was steckt da dahinter? Wie kann man was verbessern? Wie kann man was umändern? Wie kann man irgendwas verändern. Das sind inspirative Leute. Das sind Leute, die lieben Abwechslung. Und das sind Leute, die ihre Blickrichtung auf Ideen und das große Bild richten. Der Uwe ist zum Beispiel auch ein ganz starker N-Typ. Ja? Ein Beispiel. Als wir von Kubik, von der Jugendkirche, letztes Jahr uns zum Freakstock angemeldet haben, da hat der Marc abgekündigt, einige Male, Leute, wir wollen zum Freakstock gehen und müssen uns da jetzt anmelden und so weiter und hat das praktisch so abgekündigt. Die Nadine, die hat es auch gehört und die Nadine hat, weil sie jetzt mehr ein S-Typ ist, ich gehe nochmal zurück, da könnt ihr das sehen, ja, die Nadine hat sich gesagt, okay, es ist ja schön und gut, zum Freakstock zu gehen, aber wir müssen da irgendwie hinkommen. Wir brauchen da Autos, wir brauchen Zelte, da muss irgendwie auch das organisiert sein mit Mitfahrgelegenheiten. Und was macht die Nadine? Sie fängt an, Listen zu schreiben, wo du dich eintragen kannst, mit wem du fährst, ob du einen Schlafsack hast, ob du ein Zelt hast, ob du das und alles jenes mitgebracht hast. Ein N-Typ, so ein intuitiver Typ, der wird mit so einer Aufgabe von Listen schreiben, ich nenne das jetzt mal so, der wird da verrückt werden. Das wird den total frustrieren. Aber ein S-Typ, der geht bei sowas richtig gehend auf. Ja? Ich habe jetzt, ich war am Wochenende bei dem Paddy Prenieu aus Bielefeld in der Gemeinde und habe das gleiche Seminar bei denen dort auch gemacht. Und der Paddy ist auch ein N-Typ, ein ganz starker N-Typ. Die Gemeinde gibt es jetzt 8 Jahre. Und der Paddy, der hat Leitersitzungen abgehalten, wo man sich getroffen hat. Und dann hat man sich unterhalten über das, was ansteht. Aber am Schluss ist nicht unbedingt was dabei rausgekommen. Warum? Nicht, weil der Paddy ein schlechter Leiter ist, sondern weil der Paddy in Fantasie lebt, der hat Inspiration, hey, das müssen wir machen, und dann kommt er zum nächsten Punkt, und dann kommt er zu dem Punkt. Und jetzt, seit ungefähr einem halben Jahr, zieht er sich jemand an die Seite, der ein starker S-Typ ist. Ja? Und da war die Sonja da, und die Sonja, die hat dann während der ganzen Schulung eifrig mitgeschrieben, Listen sozusagen gemacht. Ja? Was müssen wir jetzt machen? Was ist wichtig? Wir müssen festhalten. Das ist das Ergebnis. Das müssen wir umsetzen. Paddy, du hast gute Ideen, aber wie packen wir die jetzt konkret an? Was ist der Punkt 1? Ja, ihr seht, wenn wir diese beiden Pole nicht als Gegensatz betrachten, sondern als Ergänzung, dann hilft uns das, das auf den Boden zu kriegen, was so viele Leute in ihren Köpfen haben, aber nicht wirklich rauskriegen. Ja? Jemand wie Uwe, der auch ein starker N-Typ ist, der braucht Leute um sich rum, die sagen, Uwe, was ist Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3? Was ist die Agenda? Was ist hier die Reihenfolge? Und nicht so, ja, wir haben eine große Idee und wir wollen das irgendwie anpacken und dann kommt es nie wirklich dazu, dass das Fuß fasst. Die sinnlich orientierten Menschen sind motiviert durch solche Sachen wie Kleinigkeiten, an Kleinigkeiten arbeiten, an Details arbeiten. Ein intuitiver Mensch ist mehr jemand, der seine Freiheit so liebt und seine Gedanken einfach so mehr schweifen lässt. Ist der Unterschied so ein bisschen klar? Könnt ihr euch da mit denen, die ein Ergebnis haben, so ein bisschen auch wiederfinden? Ja? Es ist auch wichtig, dass bei euch Folgendes rüberkommt. Kein Ergebnis ist besser als das andere. Ja, also die S-Typen sind nicht besser als die N-Typen und die N-Typen sind nicht besser als die S-Typen. Das ist ganz wichtig, dass wir hier keine Wertigkeit reinbringen. Es ist ganz wichtig, dass wir bei diesen Ergebnissen keine Wertigkeit reinbringen. Jeder Typ ist vor Gott gleich wertvoll. Es sind nur Unterschiede, die wir berücksichtigen wollen und die wir einordnen und verstehen wollen. Lasst uns zur dritten Frage kommen. Die dritte Frage betrifft den Bereich, wie triffst du Entscheidungen in deinem Leben? Auf was basieren deine Entscheidungen? Da gibt es wieder zwei Spannungsbereiche. Ihr braucht das jetzt gar nicht im Hinterkopf haben, sondern mir geht es nur mal um die Frage, dass ihr über die sprecht. Wie triffst du Entscheidungen? Bist du mehr ein Typ, der Entscheidungen aus dem Bauch raus trifft, der Entscheidungen trifft, aus dem Gefühl raus, oder bist du mehr jemand, der sich lange überlegt, was ist da die beste Möglichkeit und wie komme ich zu dem Ergebnis Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und dann muss ich das noch berücksichtigen. Fragt euch einfach mal, auf welche Art und Weise kommst du zu Entscheidungen? Wie triffst du Urteile? Und wie kommst du zu Entschlüssen? Wenn es dir eine Hilfe ist, denk einfach mal, wie war das zum Beispiel bei deiner Berufswahl? Wie war das zum Beispiel bei deiner Partnerwahl? Wie war das zum Beispiel bei deiner Gemeindewahl oder solchen Sachen? Wie triffst du Entscheidungen? Sind das Sachen, hey, ich spüre das, das passt? Oder ist das eher was, wo du dir was lange aufgeschrieben hast? Was kam denn als Statement so? Auch hier nochmal ein kurzes Feedback. Wie werden Entscheidungen getroffen?
Ja, vielleicht je nachdem. Bitte mal.
Ja?
Welche Entscheidung ansteht?
Ja?
Unterscheidet man nachdenken oder nachdenken?
Okay, also das beides, ja. Es kommt auf die Entscheidung an. Ja? Ricardo? Okay, also diese grundsätzliche Spannung, ihr seht die auch hier schon so ein bisschen angedeutet. Jawohl, das ist auch eine gute Beobachtung. Es ist interessant, es gibt zu diesen Persönlichkeiten wirklich auch statistische Untersuchungen. Und man kann jetzt nicht sagen, das ist mehr Männer- oder mehr Frauentypisch von den Ergebnissen, aber was die amerikanische Gesellschaft angeht, sind zum Beispiel 60% der Frauen gefühlsmäßig gepolt und 60% der Männer sind analytisch gepolt. Genau. Es räumt auch mit Vorurteilen auf. Ja. Es ist kein eindeutiges Ergebnis. Lasst mich kurz die beiden Pole beschreiben. Auch hier haben wir eben, wie gesagt, wieder, jeder Mensch trägt beides in sich, aber nicht jeder oder jeder neigt eben zu einer gewissen Art. Die analysierende Seite unseres Gehirns organisiert Informationen auf unvoreingenommene objektive Art. Das ist also jetzt diese analytische Thinking-Seite. Sie arbeitet von sachlichen Grundsätzen aus und bildet Schlussfolgerungen auf systematischem Weg. Das ist unsere logische Natur. Analytiker treffen in der Regel Entscheidungen aufgrund von objektiven und unpersönlichen Kriterien. Man macht, was einem am meisten Sinn macht. Das ist die eine Seite, die wir haben. Das ist, so, ich will mal klassisch sagen, so der Kopfmensch. Ja? Der spielt jetzt nicht, so ist nicht so wichtig, was für eine Stimmung in der Gruppe ist, sondern der sagt, hey Leute, das ist richtig. Ihr könnt euch streiten und könnt jetzt beleidigt sein, aber das ist die richtige Entscheidung. Bums. Die andere Seite ist die gefühlsmäßige Seite. Die empfindende, fühlende Seite unseres Menschseins formt Schlussfolgerungen im Kontext von persönlichen Werten, Beziehungen und äußeren Gegebenheiten. Entscheidungen werden aufgrund von Vorlieben und Abneigungen, der Auswirkung auf andere und menschlicher und ästhetischer Einstellung getroffen. Sie ist mehr die subjektive Seite unseres Wesens. Menschen, die aus dem Bauch heraus sozusagen entscheiden, treffen Entscheidungen aufgrund von persönlichen Werten. Sie erspüren gewissermaßen aus den Möglichkeiten die Wahl ihrer Entscheidung heraus. Lasst uns das nochmal im Detail ansehen, dass ihr so ein bisschen ein Bild bekommt. Da waren wir richtig. Das sind, wie werden Entscheidungen getroffen? Da gibt es eben die Analytiker, das sind Leute, die treffen Entscheidungen aufgrund von Objektivität und Logik oder von Pro und Contra. Der Uwe ist auch ein ganz starker Analytiker. Ich weiß nicht, ob diejenigen, die letztes Jahr mitgekriegt haben, dass wir eventuell in die Maria-Magdalena-Kirche umziehen wollten, sich noch erinnern können, es war an einem Abend im Gottesdienst, hat Uwe auch eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet gehabt, wo auf der einen Seite stand NCO-Club und auf der anderen Seite Maria-Magdalena-Kirche. Und da hat Uwe dann aufgelistet, was spricht für was. Die Mietkosten, die Raumgröße, der Zeitraum und so weiter und so fort. Das war der Prozess, durch den Uwe gegangen ist, um zu erkennen, was ist richtig oder falsch. Ja? Typisch analytisch Pro und Contra. Du bist sehr aufgabenbezogen, du bist prinzipien- und lösungsorientiert, du kannst nach außen hin oft sehr ehrlich, kurz und direkt wirken, weil du weißt, was richtig ist, also was gibt es da zu diskutieren? Ja? Was müssen wir hier über unsere Gefühle uns unterhalten? Das ist richtig Bums. Du bist erfolgsmotivierend und du hast nach außen hin oft auch ein beurteilendes Auftreten. Es ist wichtig, dass du das weißt, wenn du so ein Typ bist. Ja? Denn die gefühlsmäßige Seite, die fällt bei dir oft so ein bisschen flach. Ja? Du meinst, das Wichtige ist, dass Sachen richtig sind, aber damit ist nicht alles eben richtig. Ja? Eigenschaften von einfühlsamen Menschen sind persönliche Gefühle. Sie treffen Entscheidungen aufgrund von persönlichen Gefühlen. Sie treffen Entscheidungen aufgrund von Anteilnahme. Wie geht es dem anderen? Was macht der andere? Der klassisch pastorale Typ ist ein einfühlsamer Mensch. Ein analytischer Mensch wird sich nie in der Rolle eines typischen Pastors wohlfühlen, weil er nicht das Herz hat, sich um den Einzelnen zu kümmern und ihm zuzuhören und ach, wie geht's dir und darf ich dich doch nochmal bebeten und so weiter. Der klassisch analytische Typ, der will nach vorne gehen. Persönliche soziale Werte sind Grundlagen für Entscheidungen. Er ist sehr harmonieorientiert, er ist warm und offenherzig und er achtet auf Fairness. Ja? Ein Musterbeispiel von diesen beiden Polen ist Uwe und Silvia. Uwe und Silvia unterscheiden sich nur in zwei Bereichen, nämlich diesem und dem nächsten Bereich, aber in diesem Bereich am stärksten. Ja? Uwe ist so der ganz nüchterne, analytische Mensch. Wie gesagt vorhin schon, wenn es um eine Entscheidung von einem Gemeindegebäude geht, ja, was ist hier das Bessere? Wir tragen alles mal zusammen. Der klassisch einfühlsame Typ ist jemand, der ganz andere Gedanken hat. Ja, den interessiert nicht unbedingt jetzt, was ist das Logische, sondern den interessieren ganz andere Sachen. Ein analytischer Mensch kann in seiner Art und Weise auch, wie er Menschen behandelt, sehr hartherzig auch sein. Die Prägung, die wir als Gemeinde haben, nicht hartherzig, er kann hartherzig sein, kann direkt und offen sein. Er hat es nicht als seine natürliche Stärke in sich, Wärme zu vermitteln, Zuhause zu vermitteln, Identifikation zu vermitteln. Ja? Und uns, wir als CZK, als Gemeinde, wir sind natürlich von unserer Prägung her auch stark von Uwe geprägt. Und ein Bereich, den wir bei uns als Gemeinde festgestellt haben, ist, dass wir eine Schwachstelle haben im Bereich von, dass Leute sich zu Hause fühlen, dass Beziehungen da sind, freundschaftliche Beziehungen da sind. Und es kommt einfach ein Stück weit daher, dass das nicht Uwes Stärke ist so. Ja, Uwe ist nicht der Typ für Kleingruppen. Deswegen dümpeln die so ein bisschen vor sich hin. Da gibt es ganz andere Gemeinden, zum Beispiel in Karlsruhe, weiß nicht, wer von euch die Nehemia-Gemeinde kennt, die Nehemia-Initiative, da ist der Friedemann der Leiter. Der Friedemann ist ein ganz starker Emotionsmensch, ein Mensch mit Beziehungen. Und von daher hat die Gemeinde auch eine ganz andere Prägung. Und für uns ist das einfach eine Hilfe, zu verstehen, wie ist ein Mensch gepolt, um auch seine Entscheidungen richtig einordnen zu können, um zu verstehen, wieso trifft er so Entscheidungen? Sonst kann man da oft sehr aneinander ranraten. Ja? Der Einfühlsame, der wird dem Analytiker immer vorwerfen, du bist kalt, du hast keine Gefühle, du redest nicht über das, was dich beschäftigt. Ja? Und der Analytiker, der sagt ständig, ja hier, du bist ständig auf irgendeiner völlig unlogischen Ebene, du redest von Gefühlen, kann man nicht mal wirklich um die Sache reden und so. Ja? Und es ist wichtig, dass wir einander annehmen, verstehen und lernen, aufeinander zuzugehen. Sind die beiden Pole so einigermaßen klar? Könnt ihr euch da auch so ein bisschen wiederfinden? Ja? Okay, dann lasst uns den letzten Fragebereich angehen. Der letzte Fragebereich, der dreht sich um den Lebensstil. Wie ist dein Lebensstil? Bist du eher ein Typ, der ein geordneten, strukturierten, geplanten Lebensstil hat oder bist du eher jemand, der in den Tag reinlebt? Unterhaltet euch nochmal über die Frage in der Gruppe, was für einen Lebensstil hast du? Bist du jemand, der die Freiheit liebt und kommt, der das macht, was auf einen zukommt oder bist du jemand, der sagt, mir ist nicht wichtig, was auf mich zukommt, ich habe meinen Plan und den ziehe ich durch? Was gab's für Statements? Lasst uns einfach wieder zur großen Runde zurückkehren. Was gab's für Feedback? Was habt ihr für einen Lebensstil? Wie sieht euer Alltag aus? Oder auch eure Freizeit? Oder ist euch das alles schon so klar und steht hier alles an der Wand, dass ihr darüber nicht mehr reden braucht? Der Situation angepasst, jawohl.
Ja.
Ja.
Ich sag mal, ich kann jetzt den Frühstück abarbeiten,
ja.
Und wirklich beides haben. So als Ausgleich. Wenn man beides hat in seinem Leben, also diese absolute Strukturierung,
ja.
Ja,
also der Unterschied zwischen Arbeitsalltag und Freizeit, wo das eine strukturiert ist und das andere eben dann als positiv erlebt wird, wenn es nicht strukturiert ist. Ja. Ausgewogen. Gut. Ja? Verschiedenste Sachen schießen einem durch den Kopf, die man anfangen könnte, und dann fängt man an und hört es nicht unbedingt auf. Da haben wir schon mal so ein paar Bereiche skizziert, auch die hier diese beiden Pole widerspiegeln. Der eine Pol, der nennt sich der Judging Pole. Das ist die Seite, die Entscheidungen trifft, die den Alltag, an den Alltag mit einer Struktur rangeht. Da kommt es nicht drauf an, was auf einen zukommt, sondern ich gehe diesen Weg. Ich werde diesen Plan durchziehen, das ist mir wichtig. Und egal, was mir da entgegenkommt, da werde ich ganz klar Schritt für Schritt vorwärts gehen. Die andere Seite ist die Perceiving-Seite. Perceiving heißt so viel wie empfangen. Gucken, was auf einen zukommt. Sich auf das einlassen, was einem der Alltag bringt. Und mit dem irgendwie dann klarkommen. Ich beschreibe die beiden Seiten nochmal so ein bisschen, dass er sie versteht. Ein organisierter Stil geht an die Außenwelt mit einem Plan heran und ist darauf ausgerichtet, die Umgebung zu strukturieren, vorbereitet zu sein und Dinge zu vervollständigen und zum Abschluss zu bringen. Strukturierte Menschen bevorzugen geordnete und weitgehend eine vorhersagbare Umgebung. Die brauchen einen Rahmen. Was mache ich? Was sind meine Erlaubnisse? Was sind meine Befugnisse? Was ist nicht mein Ding? Strukturierte Menschen sind in der Regel organisiert und produktiv, während spontane Menschen eher flexibel, neugierig und unkonventionell sind. Da sind wir schon bei der anderen Seite. Ein wahrnehmender Lebensstil, also ein offener, flexibler Lebensstil, ist auf die Außenwelt ausgerichtet und tut das, was auf einen zukommt. Er passt sich den Gegebenheiten an, ist flexibel und aufnahmebereit für Änderungen des Spielplans. Spontane Menschen wollen so viel wie möglich von ihrer Welt erleben. Sie halten sich ihre Optionen offen und haben keine Probleme, sich den neuen Situationen anzupassen. Lasst uns das auch nochmal so im Detail skizzieren. Den Unterschied zwischen den strukturierten und den flexiblen. Ein strukturierter Lebensstil, der wird sehr viel mit Planen zu tun haben. Es wird Spaß machen zu planen, der wird es lieben zu planen. Er wird versuchen, sehr aufgabenbezogen zu sein. Da ist eine Aufgabe und die wird jetzt durchgeplant, durchstrukturiert. Er ist in der Regel sehr ziel- und terminorientiert. Das muss zu dem Termin bewältigt, abgearbeitet sein. Er will Dinge konkret umsetzen. Er geht in der Regel methodisch und systematisch vor und ist zeit- und ergebnisorientiert. Der flexible Lebensstil dagegen ist anders. Das sind meistens Multitask-Personen. Ja? Du hast vorhin da so ein bisschen was gesagt. Das sind Leute, die können eine Sache anfangen, das habe ich glaube ich hier unten irgendwo auch hier, können Aufgaben unabgeschlossen liegen lassen. Ein Strukturierter wird damit nie richtig klarkommen. Der will eine Sache, der will das fertig haben. Ja? Und am besten eine Sache angefangen und fertig und dann die nächste Sache. Nicht 1000 Sachen auf einmal. Das sind Leute, die gehen in der Regel locker mit Zeitdruck um. Ja, das sind Leute, die arbeiten, die laufen zu einer Hochform auf, wenn Zeitdruck dazu kommt. Ja? Strukturierte Leute, die kommen eher, die haben nicht ihre Hochphasen, wenn sie unter Zeitdruck stehen, sondern die arbeiten am besten, wenn sie ein strukturiertes Umfeld haben. Wenn sie wissen, was ist ihre Aufgabe und da planmäßig Schritt für Schritt vorwärts gehen können. Das sind Leute, die lieben die Flexibilität, die Freiheit und die Vielfältigkeit. Das sind Leute, die sind sehr ideenreich. Das sind, wie gesagt, diese zwei Pole. Jeder hat beide Pole in sich, aber wir neigen in der Regel zu dem einen mehr als zu dem anderen. Ein Beispiel für einen strukturierten oder einen flexiblen Lebensstil ist, wenn ihr euch einen Büroschreibtisch anschaut. Ja? Ein flexibler Mensch wird einen Büroschreibtisch normalerweise haben, da wird unheimlich viel Chaos sein. Ja? Da werden Ideen gesammelt. Da geht es nicht um das Erledigen von Aufgaben, sondern da werden Ideen gesammelt. Ein strukturierter Typ, der wird Fächer haben und das abordnen und wissen, das ist das, was ich jetzt zu machen habe. Lasst uns noch gerade die letzten 5 Minuten so ein bisschen am Ball bleiben, dann landen wir die Sache auch schon. Könnt ihr gerade noch so die letzten 5 Minuten am Ball bleiben, dann werden wir auch schon landen. Ihr habt bisher super mitgemacht, hat echt total Spaß gemacht. Ein ganz starker P-Typ ist zum Beispiel der Marc. Ja? Marc ist ein ganz starker P-Typ. Aus unserer Jugendkirche, ich weiß nicht, ob ihr jetzt ihn genauer kennt, aber der ist jemand, der, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber läuft vor allem so in die späten Abendstunden zu einer Hochform auf, kann morgens dann auch ein bisschen länger im Bett sein und ja, jetzt gerade, wo die Sache mit dem Kaffee anläuft, dann wird da ist eine coole Sache, wir machen das und dann wird das manchmal ein bisschen mehr gemacht und dann gibt es auch Zeiten, wo plötzlich der Druck ganz groß wird, weil die Sachen gemacht werden müssen. Das sind P-Typen, die sind sehr ideenreich, können locker mit Zeitdruck umgehen, sind flexibel. Ja? Wichtig ist, wenn du konkrete Projekte durchzuarbeiten hast, dann musst du da J-Typen mit drin haben. Ja? Sonst wird das für alle zum Stress. Wenn du zum Beispiel jetzt eine große Konferenz machst, der Mehl lässt sich nicht stressen. Wenn du eine große Konferenz machst oder eine große Veranstaltung, ein großes Projekt anpackst, dann musst du da S-Typen drin haben, die wissen, was sind die Details, und du musst J-Typen drin haben, die das Ganze planmäßig durchziehen. Du brauchst aber wiederum für Ideen brauchst du sehr stark N-Typen und du brauchst P-Typen. Ja, weil die bringen dem Ganzen viel mehr Atmosphäre rein. Ihr seht also, wenn man zum Beispiel in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz, wo auch immer ihr seid, an gemeinsamen Projekten arbeitet, ist es wichtig, dass da eine gute Mischung drin ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt, damit kommen wir schon zum Abschluss, ob ihr euch mit dem Ergebnis, was ihr habt, und den Auswertungen, die wir heute so mal vorgenommen haben, so ein bisschen widerspiegelt, euch wiederfinden könnt, ob euch das eine Hilfe war. Diese Typenanalyse, dieses Persönlichkeitsprofil kann man jetzt, es gibt einen ganzen Berg von Literatur zu diesen Typen, die Persönlichkeit bis ins Detail versucht zu beschreiben. Das kann ein Stück weit eine Hilfe sein, man muss aber vorsichtig damit umgehen, dass man da jetzt auch nicht irgendwie sich in eine Schublade reinpacken lässt. Aber jeder Typ, ich habe hier zum Beispiel aus dem Englisch, zwei englische Bücher da, du kannst beschreiben, was für Vorlieben hat dieser Typ, was für Hobbys hat er, wie verbringt er seine Freizeit, was sind Sachen, die ihn motivieren im Arbeitsplatz, wie geht er mit Beziehungen um, was machen die denn da noch alles? Wie geht er mit dem Verlieren um? Wie organisiert er seinen Leitungsstil? Also das kann bis ins Detail beschrieben werden. Diese Typenanalyse, die wird sogar angewandt für Konfliktbewältigung, sei das jetzt im partnerschaftlichen Bereich, sei das im Teambereich. Denke ich, kann eine ganz große Hilfe sein. Nebst all den anderen dynamischen Prozessen, die da eben auch zum Teil eine Rolle spielen, geistliche Sachen, die, denke ich, bei so Sachen auch sehr wichtig sind. Aber ich habe festgestellt, es ist wichtig, dass wir unsere Seele kennen, dass wir wissen, wie sind wir als Menschen gestrickt, wie ist mein Gegenüber als Mensch gestrickt und von daher für mich ein besseres Verständnis habe, warum bin ich so, wie ich bin und warum ist der andere so, wie er ist. Das so viel mal zu der Einheit heute.